Prophet. Für die alle Himmel in dem Ave, Ave, Ave Maria. Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen unserer Besinnungstage hier in Pinkerfeld und alle, die jetzt noch dazugekommen sind, Sie wissen, dass der Vorsehung Gottes keine Grenzen gesetzt sind. Der Saal ist groß und der Sessel sind viele. Und der Stühle sind viele. Ich bin in einem Kloster, wo viele deutsche Mitbrüder sind, da muss man immer dann das richtige Wort aussprechen. Und wenn man österreichisch sagt, es war alles bummvoll, dann lachen immer die deutschen Mitbrüder, weil sie nicht wissen, was das Bumm bedeutet. Und dann muss man es auch gut preußisch sagen, rappenvoll. Die Mutter Gottes erscheint in Fatima, wie wir gehört haben, am 13. Mai, am 13. Juni, am 13. Juli und am 13. August mussten die Kinder furchtbare Foltern und Verhöre auf sich nehmen. Das war eben dieses freimaurerische Regime, dass sie da schrecklichen Repressalien, Verfolgungen, Foltern ausgesetzt hat, Verhöre. Daher hat die Mutter Gottes ihre Erscheinung verschoben, ja, auf den 19. August und dann eben wieder im 13. September. Wie in jeder ihrer sechs großen Erscheinungen bittet Maria auch an diesen Tagen, 19. August und 13. September, eindringlich um das tägliche Rosenkranzgebet. Warum? Ich habe Ihnen gestern ja aufgezeigt, die geistigen Waffen, das geistige Waffenarsenal, und habe Ihnen als Kampfgebet den Rosenkranz empfohlen. Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich, hat Papst Benedikt XVI. 2010, also vor 6 Jahren in Fatima, gesagt am 13. Mai. Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich. Also es geht weiter und der Rosenkranz soll als Kampfmittel eingesetzt werden. Dass durch den Rosenkranz und das Beten des Rosenkranzes durch Hunderte, durch Tausende schon vieles erzielt wurde, zeigt uns auch Österreich selbst, zeigt uns der Rosenkranz-Sühnekreuzzug des Pater Petrus Pavlicek. Österreich bekam ganz unerwartet am 15. Mai 1955 seinen Staatsvertrag, seine Befreiung von den 4 Besatzungsmächten auf überraschende und völlig unerklärliche Weise. Nachdem auf die Initiative von Pater Petrus Pavlicek, Franziskaner, der inzwischen Seligsprechungsprozess hat, er ist schon eingeleitet, in Wien abgeschlossen und jetzt ist in Rom alles. Also auf Initiative dieses einfachen Franziskanerpaters, ganz im Sinne von Fatimas, haben viele Politiker, damals der Bundeskanzler Dr. Julius Raab, meine Mutter war eine der vielen Sekretärinnen von Julius Raab und dadurch weiß ich es von ihr, und durch den Außenminister Leopold Figl, ja, und viele andere Politiker und gläubige Christen, haben damals mit dem Rosenkranz in der Hand und mit der Kerze in der Hand auf der Ringstraße wunderbare Prozessionen gehalten mit der Fatima Madonna und um den Frieden und um die Befreiung Österreichs von den Besatzungsmächten gebetet. der Rosenkranz, Sühnekreuzzug, da haben sie alles drinnen. Der Rosenkranz als Waffe, die Sühne für alles, was an Beleidigungen dem Herrn und vor allem auch Maria angetan wurde, und der Kreuzzug, die Prozession. Unermüdlich wurde dafür die Befreiung Österreichs gebetet. Der Bundeskanzler Julius Raab verkündete dann nach der Befreiung: Wir sind frei, Maria, wir danken dir. Das darf man nie vergessen. Also Frucht dieses Rosenkranzgebetes, das die Mutter Gottes empfohlen hat. 1917 empfiehlt sie, 1955 der Staatsvertrag. Eine deutliche Frucht. Auch Papst Franziskus, der jetzige, weihte sein Pontifikat am 12. Oktober 2013, also vor 3 Jahren, auf dem Petersplatz in Rom, dem unbefleckten Herzen Mariens, vor der eigens dafür aus Portugal eingeführten Fatima-Statue. Da gibt es eine Frau Doktor, die ich gut kenne, Portugiesin, die auch gottgeweihte Ordensfrau ist, sie ist Ärztin und gottgeweihte Ordensfrau, und die durfte die Originalstatue von Fatima per Flugzeug nach Rom bringen. Das heißt, sie war die Begleiterin. Und zuerst war die Fatima Madonna damals 2013 bei Benedikt dem 16. Und der Benedikt der 16. wohnt ja im Vatikan, wie Sie wissen, seit seiner Demissionierung, seit er sein Amt zurückgelegt hat. Und er war der Erste, der diese Statue empfangen hat. Er hat sie umarmt und er hat sie gestreichelt und dann hat er sich ans Klavier gesetzt und vorgespielt. Schön, oder? Kann gut Klavier spielen. Schön, oder? Ich finde das so wunderbar. Sie haben mir alles erzählt. Das liest man nicht in der Presse, das hört man nur beim Pater Bernhard. Aber ist schön, oder? Ja. Natürlich, muss man immer wissen, dass das nicht irgendwas ist. Das ist ganz klar alles. Und dann ist sie zum Papa Francesco, zum Franziskus gekommen. Als Papst Johannes Paul II., der Heilige, im Jubiläumsjahr 2000 die Fatima Kinder Jacinta und Franziskus selig gesprochen hat, lüftete er das dritte Geheimnis. In Lucias Niederschrift heißt es wörtlich: Wir sahen in einem ungeheuren Licht, dass Gott ist, erinnern Sie sich, einen in weiß gekleideten Bischof, wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war. Wir sahen ihn einen steilen Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein großes Kreuz befand. Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des Kreuzes waren 2 Engel. Ein jeder hatte eine Gießkanne aus Kristall in der Hand. Darin sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen, die sich Gott näherten. Ein interessantes Bild im dritten Geheimnis von Fatima, wird eigentlich auch wenig davon berichtet. In unseren Tagen erleben wir, dass Christen wie nie zuvor in einem solchen Ausmaß verfolgt werden. Dem Menschen ist es gelungen, einen Kreislauf des Todes und des Schreckens zu entfesseln, den er nicht mehr zu durchbrechen vermag. So sagte es Papst Benedikt XVI. Am 13. Mai 2010 in Fatima. Aber durch unsere Bekehrung, durch unsere Sündebereitschaft und unser Rosenkranzgebet kann vieles verhindert oder wenigstens gemildert werden. Bekannt ist die Seeschlacht von Lepanto gegen die Türken. Ihnen alles bekannt. Damals gab es eine Armada, das heißt ein Heer der Osmanen, der muslimischen Türken, gegen die Christen. Und in Lepanto kam es zu einer sogenannten Seeschlacht. Und wenn man ein bisschen hinter die Kulissen dieser Seeschlacht blickt, das kann man ja anhand historischer Dokumente, dann wird man feststellen, dass folgende Anordnung der Schiffe und der Armada gegeben war. Die christliche Flotte bildete ein Kreuz, also Querbalken und Längsbalken, unter der Führung des Don Juan d'Austria, und die osmanische, türkische, muslimische Armada bildete einen Halbmond. Ja? Interessant, die Schiffe. Ja? Die Schiffe waren in Form eines Halbmondes aufgestellt und die anderen, die christlichen Schiffe, in Kreuzesform. Und das ist sehr interessant. Der 7. Oktober, den wir als Rosenkranzfest begehen, ist ja zur Erinnerung an diese Seeschlacht entstanden. Und zwar hat der heilige Papst Pius V., der 1566 bis 72 regierte, dieses Fest eingeführt. Er ist der große Papst und der erste große Papst der innerkirchlichen Reform und die reinste Verkörperung der katholischen Restauration, der Wiederherstellung des Glaubens nach den Wirren der Reformation durch Martin Luther. Pio Quinto, Pius V. Er hat beim Konzil von Trient wieder den römisch-katholischen Glauben gesichert und klar dargelegt, das Messbuch geschaffen, das Brevier geschaffen, auch die Liturgie geordnet. Der große Asket Pius V. hat die ganze Zeit, wie diese Auseinandersetzung mit den Türken waren, gefastet und Rosenkranz gebetet. Er war Dominikaner, ist begraben in Santa Maria Maggiore, gleich neben dem Tabernakel. Der große Asket Pius V., heilig gesprochen, setzte sich auch nach dem Besteigen des päpstlichen Thrones ganz für den Frieden in der Welt ein, und seine harten Bußübungen hat er immer auch als Papst fortgesetzt. Also ohne Opfer, ohne Buße, ohne Abtötung, ohne Askese geht's auch nicht, zeigt uns das, ja? Sogar beim Papst, nicht? Pius V. traf einschneidende Maßnahmen zur Reform der Kirche und des Klerus nach den Wirren der Reformation und zur Reform des Volkes und sorgte für die Umsetzung der Beschlüsse des Konzils von Trient. Durch seine Geschichten, diplomatischen Verhandlungen gelang es ihm, die christlichen Seemächte zum Kampf gegen die Muslimen zu vereinen. Das war nicht leicht, die Christen zu vereinen. Das ist auch heute nicht immer leicht. Die Beter zu vereinen. Die Kampfbeter zu vereinen. Es gibt auch Menschen, die zwar sehr christlich sind und katholisch sind und eifrig sind im Beten, aber doch auf dem Weg zur Heiligkeit erstarrt, nicht? Und die dann zu etwas zu bewegen, ist gar nicht so leicht. Die Flexibilität, die Beweglichkeit fehlt da oft. Und so haben manche eben dann kein offenes Ohr und kein offenes Herz für ein gemeinsames Handeln. Aber Pius V. ist es gelungen, die christlichen Seemächte zum Kampf gegen die Muslimen zu vereinen. Diese hatten das christliche Abendland ernsthaft bedroht. Und Pius V. rief die Völker der Christenheit zu inständigem Rosenkranzgebet auf. Interessant, nicht? Er hat als Waffe, als Hauptwaffe die geistige Waffe des Gebetes gesehen. Das erste, das also Pius V. machte, war die Aufforderung zum Rosenkranzgebet. Und mit Hilfe der Gottesmutter Maria hat er diese drohende Gefahr abgewendet. In der Seeschlacht von Lepanto vor der Ostküste von Griechenland erlangten die Christen durch das Eingreifen der Rosenkranzkönigin einen glänzenden Sieg über die türkische Übermacht. Also das Kreuz siegt über den Halbmond. Müssen Sie immer wissen, dass die das nicht vergessen haben. Und 1683, das war 100 Jahre nach Lepanto, oder mehr als 100 Jahre nach Lepanto, haben schon die Osmanen unter der Führung des Kara Mustafa, das war der Sultan, der die Türken damals angeführt hat, 1683, 12. September, haben sie schon einen goldenen Halbmond gegossen, den sie dann am Stephansdom anbringen wollten. Nicht? Nach dem Sieg wäre der dann dort hinaufgekommen. Das ist interessant, nicht? Entweder das Kreuz oder der Halbmond. Gegossen ist er schon. Ich weiß nicht, wo der jetzt ist, aber vielleicht gibt's ihn noch. Das sind so Dinge, die man wissen muss. Da Pius V. dem Dominikanerorden angehörte, so wie unser Erzbischof Christoph Kanon Schönborn, fuhr er auch nach seiner Wahl auf dem päpstlichen Thron fort, den cremefarbenen Habit, also den Dominikaner-Habit des Dominikanerordensgewand zu tragen. Seitdem ist es üblich, dass der Papst eine weiße Soutane trägt. Auch interessant, die weiße Gestalt, von der ich Ihnen erzählt habe. Ein weiterer Sieg konnte erzielt werden durch das Rosenkranzgebet in einer Situation, in der sich ein Land befand, das ein Inselland genannt werden kann, die Philippinen. Auf den Philippinen gab es einen Sturz des Regierungsoberhauptes, eine Art Revolution, und der gestürzte Machthaber hat sein Heer mobilisiert gegen die aufrührerischen Studenten. Es waren damals jugendliche Studenten, die dieses Regime, das ein sehr stark diktatorisches Militärregime war, zu Fall gebracht haben. Die Jugendlichen haben den Rosenkranz in die Hand genommen und haben sich vor die Kasernen gesetzt und gebetet. Und das Militär ist im Auftrag des gestürzten Machthabers aus den Kasernen herausgerollt mit den Panzern, die Soldaten, ja, und hätten jetzt sollen auf die Studenten schießen. Aber weil die dort gesessen sind und Rosenkranz gebetet haben und der Kerze am Boden gehabt haben und in Scharen, haben natürlich die Soldaten nicht geschossen, sondern sind aus dem Panzer herausgekraxelt, haben den Rosenkranz erbetet und haben mitgebetet. Deswegen heißt das bis heute die Rosenkranz-Revolution. Und dann hat man sogar in die Gewehrläufe Nelken hineingesteckt. Manche sagen auch die Nelken-Revolution. Also statt zu schießen, hat man Blumen hineingegeben. Unwahrscheinlich. Ich sage es Ihnen nur, damit Sie ein bisschen wissen, was nicht in jeder Presse steht und was der ORF nicht so jeden Tag bringt. Das ist ja so. Warum wird das nicht gebracht? Na ja, das ist zu religiös. Also der Rosenkranz ist wirklich eine geheime Waffe. In Nigeria gibt es sehr viele Christen, ungefähr 40% der Bevölkerung, und sehr viele Katholiken. Nigeria, Afrika, ist ein großes christliches Land. Aber der andere Teil Nigerias ist muslimisch, der Nordteil besonders. Und da gibt es terroristische Gruppen, die kennen wir ja auch von Syrien her, IS, islamische Staattruppen, so etwas Ähnliches gibt es auch in Nigeria, die also mit Terror die Christen bedrohen und verfolgen und auch töten. Und da ist es bezeugt durch einen katholischen Weihbischof von Nigeria, der erzählt das überall, wo er hinkommt, auch bei uns in Heiligenkreuz hat er es erzählt, persönlich erzählt, dass er eine Vision gehabt hat. Auf einmal sah er in einer Vision Jesus auf sich zukommen mit einem Maschinengewehr in der Hand und er war ganz erschrocken. Und in dem Moment, wo Jesus dieses Maschinengewehr auf ihn, den Weihbischof, gerichtet hat, hat sich das Maschinengewehr in einen Rosenkranz verwandelt. Ja? Und dann hat er den Rosenkranz genommen und gebetet. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, auf diese Weise kannst du die muslimischen Terroristen besiegen. Interessant. Ja? Ist bezeugt. Hat der Bischof, der erzählt das jetzt überall in der ganzen Welt, wenn man ihn zu Wort kommen lässt. Passt nicht so ganz zum ORF-Programm, aber sonst ist alles in Ordnung. Ich habe nichts gegen ORF, aber das wäre ja ganz gut einmal, nicht? Ja, nicht so in Zeit im Bild und so. Also, ja, Sie wissen. Das sind die Dinge, die wirklich uns zeigen, dass das also nicht irgendwie nur etwas ist, dass die Mutter Gottes den Rosenkranz erbietet, sondern dass das wirklich Früchte bringt. Und zwar ganz konkrete Früchte. Nur einige habe ich erzählt, das eine betrifft ja direkt Österreich. Also der Rosenkranz-Sühnekreuzzug des Pater Petrus ist ja wirklich eine österreichische Sache. Dass auch natürlich dann die Einheit Deutschlands erzielt wurde, ist uns bekannt. Dass aufgrund des Rosenkranzgebetes die Kuba-Krise unter Nikita Khrushchev, wer erinnert sich noch? Nikita Khrushchev überwunden wird. Der Nikita Khrushchev hat seinen Schuh ausgezogen und bei der UNO, können Sie sich noch erinnern, gesagt, die ganze Welt werden wir vernichten. Der Bolschewismus, der Marxismus, der Kommunismus wird die ganze Welt vernichten. Und den Schuh ausgezogen und dann geklopft. Das war ja bekannt. Und die Menschen haben damals, die Katholiken besonders, den Rosenkranz gebetet, weltweit. Und die Kuba-Krise konnte deswegen überwunden werden, weil wie der mit dem Schuh geklopft hat, ein paar Tage später sind sämtliche Waffenarsenale in Russland in die Luft geflogen. Ja, das ist auch ein Phänomen, das können Sie nachlesen da in dem Buch. Da sind sogar die Bilder drinnen. Ja. Also sozusagen seine militärische Macht wurde dadurch sehr geschwächt. Muss man auch wissen, dass das Rosenkranzgebet in Österreich, sagt man, Kalapperl ist. Jetzt muss man wieder ins Deutsche übersetzen. Ne? Nichts Zimperliches. Ne? Ja, ja. In Wien sagt man Ackerdreck. Ne? Entschuldigung. Und ein richtiger Wiener Beißer, der jetzt sagen, Ackewusch. Und Sie müssen jetzt diesen Leuten erklären, nicht? Im Parlament war ich jetzt, nicht? Bevor ich hierher gekommen bin, wo viele wirklich Betroffene des Nationalsozialismus und danach Kinder, die besonders in Kinderübernahmestellen Furchtbares mitgemacht haben, eingeladen worden sind als Staatsaktgäste wiedergutmachen. Mit Kardinal Schönborn und meine Wenigkeit, ich war auch im Parlament mit einem Opfer. Und es war sehr interessant. Und da sind schon die Leute auf mich zugekommen und haben gesehen, dass ein Pfarrer da drinnen ist, nicht? Mittendrin. Und da habe ich auch einem so den Rosenkranz gezeigt und gesagt, ich habe jetzt gebetet für euch alle, dass ihr nicht Wut und Zorn und Hass habt in eurem Herzen, sondern dass ihr vergeben könnt und verzeihen könnt. Und die stärkste Waffe ist die Vergebung, die verzeihende Liebe. Und dann hat er gesagt, Ackewusch. Naja, sehen Sie, der hat es kapiert, wenigstens. Ja. Dann hat er sich von mir segnen lassen, dann sind wir zum Kardinal vorgegangen, hat er sich auch vom Kardinal so schön segnen lassen. Kardinal war ganz gerührt, auch geweint, der hat geweint. Also, interessant, oder? Im Parlament, im Reichsratssaal, nicht? Mir hat dann ein Mitbruder gesagt, weißt du, dass der Adolf Hitler da gesessen ist? Naja, sicher, ne? Unwahrscheinlich, ne? Was alles gibt, ne? Ja, ich hab da draußen ganz spät, ist besser als der Adolf Hitler. Aber, ja, das ist unsere Zeit, ne? Wir müssen, das ist auch das Wirken der Mutter Gottes, ne? Wie sie alles überwindet durch die größere Liebe, durch das Beten. In unseren Tagen erleben wir also, was Benedikt der 16. sagt, durch unsere Bekehrung, unsere Sühnebereitschaft, unser Rosenkranzgebet kann vieles verhindert oder wenigstens gemildert werden. Am 13. Mai 1982, das war ein Jahr nach dem Attentat, ja, da war er noch ganz erfüllt von der helfenden, lenkenden Hand der Mutter Gottes und von der Kugel, die jetzt in der Krone ist, habe ich Ihnen gezeigt. Am 13. Mai 82 fasste Papst Johannes Paul II., der Heilige, alle Geschehnisse folgendermaßen zusammen. Die mütterliche Botschaft der Frau von Fatima ist zugleich kraftvoll und entschieden. Sie wirkt streng, wie die Predigt Johannes des Täufers, war auch streng. Wie die Predigt des Johannes des Täufers am Jordan. Ein Mitbruder, ein Junge aus Deutschland hat gesagt, wenn du schon im Parlament bist, Pater Bernhard, dann sag den Politikern gleich ihr Schlangenbrut. Das hätte Jesus gesagt. Naja, ne? Es ist ja, ja, es kommt auch Johannes der Täufer, die war nicht zimperlich, nicht? Die haben deutlich zur Umkehr gemahnt. Ich habe es nicht gesagt, nicht? Ich habe gebetet. Aber er hat recht, dass der Herr oft die Pharisäer und die Schriftgelehrten seiner Zeit, die geistlichen Führer, aufgefordert hat, sich nicht von der Schlange ausbrüten zu lassen, denn die Schlange brüten ja ihre Jungen aus, indem sie die Eier ausbrüten, sondern sich von Jesus ausbrüten lassen. Wie geht das? Jesus hat gesagt, ich hätte euch gerne unter meinen Fittichen gesammelt, wie eine Henne ihre Küken sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt, sehen Sie? Also Jesus als Bruthenne, ja, der die Küken unter seinen Fittichen wärmt und ausbrütet. Sie können sich entscheiden, von wem lassen Sie sich ausbrüten, nicht? Von der Schlange oder von Jesus der Bruthenne? Ich würde eher die Bruthenne wählen, nicht? In Furt an der Tristing war er dort in der Nähe Pfarrer 10 Jahre, hat sein schönes altes Gasthaus gegeben zur Bruthenne. Habe ich immer an das denken müssen, nicht? Und habe ich gesagt, habt ihr ein Bild? Da hat man dann eine Frau gezeigt, ja, wie Jesus über Jerusalem weint. Jerusalem, Jerusalem, du tötest deine Propheten. Wie gerne hätte ich dich gesammelt unter meinen Fittichen, unter meinen Flügeln, so wie eine Henne ihre Küken. Aber du hast es nicht gewollt. Ja. Das ist interessant, nicht vergessen. Also, von wem lasse ich mich ausbrüten? Und was wird heute alles ausgebrütet? Schlangen oder Kinder Gottes? Ja, er fasste zusammen, der Papst, der heilige Papst, die mütterliche Botschaft der Frau von Fatima ist kraftvoll und entschieden, so wie die Predigt Johannes des Täufers. Maria ruft und mahnt zur Buße, zum Gebet, zum Rosenkranz, zur Sühne und zur Weihe an ihr unbeflecktes Herz. Diese Botschaft wendet sich an jeden Menschen. Die Liebe der Mutter des Heilands reicht so weit wie das Heilswerk. Sie bemüht sich um alle Menschen unserer Zeit und zugleich um die Gesellschaft, die Nationen, die Völker, um die vom Glaubensabfall und sittlichem Verfall bedrohte Menschheit. Der Zusammenbruch der Sittlichkeit führt aber zum Niedergang des Menschen. Gehen wir jetzt weiter mit den Erscheinungen Mariens. 19. August und 13. September 1917. Durch die staatlichen Behörden wurden die Kinder am 13. August entführt, grausam behandelt, gequält, echte Tortur, Folterung und verhört. Darum fand diesmal die Erscheinung erst am 19. des Monats statt. Es scheint kaum Zufall zu sein, dass einer der Erscheinungen, die die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens als das große Heilsmittel für die Übel der Zeit empfahl, gerade am liturgischen Festtag des heiligen Johannes Oed, Jean Oed, stattfand. Der Jean Oed ist ein großer Priester und Herz Jesu-Verehrer, der die Verehrung des Herzens Jesu in der modernen Zeit begründet hat. Man könnte die Wahl dieses Zeitpunkts als eine an den aufmerksamen Beobachter gerichtete zusätzliche himmlische Bestätigung des von den Kindern vermittelten Inhalts der Botschaft anschauen. Und so kommen wir zur letzten Erscheinung, 13. Oktober 1917. Am 13. Juli 1917 bat Lucia die himmlische Dame um ein Zeichen für die Echtheit ihrer Gegenwart, also eine Bestätigung für die Echtheit der Erscheinung. Und da hat die Mutter Gottes gesagt, kommt weiterhin alle Monate hierher, im Oktober werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich wünsche. Und ich werde ein Wunder wirken, das jedermann sehen wird, damit man euch Kindern glaubt. Also die Mutter Gottes hat es versprochen, am 13. Juli. Und am 13. Oktober ist es geschehen, das Sonnenwunder von Fatima. Am 13. Oktober, zum Abschluss des Zyklus ihrer Erscheinungen, gab sich Maria den drei Hirtenkindern als Rosenkranzkönigin, Mutter der Gnade, lehre uns wandeln auf himmlischem Pfade. Freudig erheben wir unser Gebet zu dir, Jungfrau, Jungfrau der Gnade. Also als Rosenkranzkönigin. Eigentlich ein Fatima-Lied, wenn man es nimmt. Für den Oktober Rosenkranzmonat. Sie sehen, es ist alles ganz gut abgestimmt kirchlich. Das müssen Sie wieder unters Volk bringen. Sie gab sich als Rosenkranzkönigin am 13. Oktober zu erkennen und bewirkte dann vor den Augen einer unübersehbaren Menschenmenge das angekündigte Wunder. Um es zu sehen, hatten sich etwa 70.000 Menschen eingefunden. Heute ist es für ein Fußballstadion, wisst ihr das? Ja. 70.000 Menschen eingefunden. Stark anhaltender Regen hatte diese Cova da Iria, diese Mulde, diesen weißen Platz von Fatima, in eine Pfütze, Morastpfütze, riesige Morastpfütze verwandelt. In Österreich sagt man Gatschig, weiß nicht, ja. Und durchnässte die Warteten bis auf die Knochen. Und genau um 12 Uhr mittags war dann dieser stark anhaltende Regen vorbei und es erschien die himmlische Dame den drei Seherkindern und sprach, ich bin die Rosenkranzkönigin. Ich bin gekommen, um die Gläubigen zu ermahnen, ihr Leben zu bessern und den Herrn nicht mehr durch die Sünde zu betrüben, der schon so viel beleidigt wurde. Immer geht's um die Bekehrung, immer geht's um die Buße. Das ist das Wichtigste. Tut Buße und bekehret euch. Jesus hat auch das als erstes Wort in seiner frohen Botschaft gebracht. Und es ist eine frohe Botschaft. Denn wer sich bekehrt, wer Buße tut, wer umkehrt, ist gerettet. Daher ist es eine frohe Botschaft. Danach äußerte Maria den Wunsch, man solle am Ort der Erscheinung eine Kapelle zu ihrer Ehre errichten, das ist geschehen, eine kleine Erscheinungskapelle in Fatima, und stellte ein baldiges Ende des Ersten Weltkrieges in Aussicht. 1918 ist ja dann der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen, 3. November 1918. Und das war 1917 im Oktober. Ja, man sagte, das Ende des Ersten Weltkrieges wird kommen für den Fall, dass man Buße tut. Und dann kam sie noch einmal auf den Hauptpunkt ihrer Botschaft zurück. Interessant, dass die Mutter Gottes also immer wiederholt. Die Wiederholung ist ja die Mutter der Studenten. Nicht? Das kenne ich von der Vorlesung, was man wiederholt, das merken sich alle. Auch bei den Vorträgen ist es so. Nicht? Langsam merken sie sich alles, was ich gesagt habe, was die Mutter Gottes sagt, was der Herr sagt. Was sagte sie am 13. Oktober 1917, vor 100 Jahren? Die Menschen sollen sich bessern und um Verzeihung ihrer Sünden bitten. Daher finde ich schon wichtig, dass man das Schuldbekenntnis bei der Messe spricht. Ne? Wird oft ausgelassen so. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Beim dritten Klopfen kommt man drauf, dass nicht der andere gemeint ist. Deine Schuld, deine Schuld. Und wenn Sie mit drei Fingern an die eigene Brust klopfen, bleiben noch immer zwei, dass die anderen schuld sind. Also passen Sie auf, dass die auch da, ja. Der Mensch ist immer so, den anderen sind schuld. Also die Menschen sollen an die eigene Brust klopfen, sollen sich bessern und um Verzeihung ihrer Sünden bitten. Traurigkeit überschattete ihre Züge. Die Mutter Gottes hat ganz traurig geschaut, als sie mit flehender Stimme sprach. Sie sollen den Herrn nicht mehr betrüben, der schon so viel beleidigt wurde. Es geht der Mutter Gottes immer um Gott. Es geht ihr um den Herrn, nicht um sich. Und er schaut dann, dass auch ihre Schmähungen gesühnt werden. Nicht? Das ist interessant. Da sehen Sie auch, wie fein das ist. Ja, ja, genau. Im Himmel gibt's keine Konkurrenz, ja. Keine Neid, kein Eifersucht, richtig. Wunderbar, ne? Ich kenne das, meine sehr liebe Messnerin in Maria Reisenmark, wo ich 10 Jahre Pfarrer war, hat oft schöne rote Rosen bekommen und da hat eine Frau gesagt, geben Sie es zur Mutter Gottes hin, nicht? Und dann hat sie mich gefragt, heute ist doch Herz-Jesu-Freitag, darf ich die roten Rosen zu Jesus stellen? Sag ich, freilich, geben Sie es ruhig zum Tabernakel. Am nächsten Tag waren die Rosen wieder bei der Mutter Gottes. Das ist, verstehen Sie? Es gibt keine Konkurrenz. Einer dem anderen. Das ist schön, nicht? So ein heiliger Austausch war immer zwischen der Tabernakel und Mutter Gottes. Wunderbar. Das letzte Wort also in Fatima von der Mutter Gottes war das, sie sollen den Herrn nicht mehr betrüben, der schon so viel beleidigt wurde. Also, am Schluss ist immer Gott, nicht sie. Das ist auch sehr klar. Es geht nicht um sie. Es geht um den Herrn. Also das letzte Wort der Himmelskönigin ist eine nochmalige Zusammenfassung ihres Appells, ihres Aufrufs an die Menschheit. Beim Abschied öffnete sie wieder ihre Hände. Jetzt haben sie immer mit dieses Öffnen. Und wies, wie es den kleinen Kindern schien, auf die Sonne. In diesem Augenblick rief Lucia, sie geht fort, schaut auf die Sonne. Maria geht fort als Morgenröte, ja, als Aurora, und die Sonne Jesus Christus kommt. Die Sonne der Gerechtigkeit, Sol Justitia. Das große Sonnenwunder ist dann das Siegel für die Echtheit der Erscheinungen Mariens. Das heißt, Jesus, die Sonne, bestätigt die Echtheit der Erscheinungen seiner Mutter. Es ist sehr wichtig, dass man das den Leuten beibringt, auch den sogenannten evangelischen Christen oder Protestanten, die von Maria, wie es immer heißt, nicht viel halten, dass ja der größte Marienverehrer Jesus selbst ist, nicht? Er verehrt seine Mutter und der Vater im Himmel verehrt sie als seine Tochter und der Heilige Geist verehrt sie als seine Braut. Die ersten Marienverehrer sind der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und wir sind nur Nachahmer Gottes. Nun erlebt die Menge ein erschütterndes, einzigartiges, nie geschehenes Schauspiel. Der Regen hörte plötzlich auf und die dunklen, grauen Wolken reißen auf. Das ist sehr wichtig. Die Christussonne durchbricht die dunklen Wolken. Meine selige Schwester Zdenka Schelingowa, meine Cousine, hat als persönlichen Spruch ihres Lebens, steht überall, wo sie verehrt wird, in Slowakisch, aber ich sage es Ihnen in Deutsch, hinter den dunklen Wolken scheint immer meine geliebte Sonne. Schön, oder? Das ist für mich sehr wichtig. Hinter den dunklen Wolken scheint immer meine geliebte Sonne. Und das ist auch das Erlebnis in Fatima. Ja? Der Regen hört auf, plötzlich, die dunklen grauen Wolken verschwinden, reißen auf und am Himmel erscheint die Sonne, Christus, die Sonne der Gerechtigkeit. Ähnlich einem silbernen Scheibe, die man mit bloßen Augen ansehen kann, ohne geblendet zu werden. Daran sehen Sie, dass es also doch etwas Übernatürliches war, weil sonst kann man nicht so lange in die Sonne schauen, ohne geblendet zu werden. Sie, die Sonnenscheibe, fängt an, sich wie ein feuriges Rad um sich selbst zu drehen und wirft nach allen Richtungen Lichtgarben. Nicht wieder dieses Ausstrahlen des Lichtes. Denken Sie an die Rüde Back, Lichtstrahlen. Denken Sie an Schwester Faustina, barmherzige Jesu, das Licht, das aus seinem Herzen strahlt. Lichtgarben, deren Farben sich mehrmals änderten. Also die Spektralfarben, nicht die sieben Regenbogenfarben. Nacheinander erscheinen der Himmel, die Erde, die Bäume und die gewaltige Menschenmenge, 70.000, in gelber, roter, blauer, violetter Farbe. Da haben Sie den Regenbogen. Nicht der esoterische, sondern der richtige. Ja, ist ja interessant, nicht? Zweimal hält die Sonne inne, um dann in noch überraschenderer Weise ihr Kreisen und ihr gigantisches Feuerwerk fortzusetzen, das kein Pyrotechniker sich jemals hätte ausdenken können. Also alle unsere Feuerwerke, die wir jetzt da meistens so Silvester haben, sind ein Schmarrn dagegen. Nicht? Die Menge der 70.000 Zuschauer schaut atemlos diesem Schauspiel zu. Wir sagen ja auch, da stockt mir der Atem. Man hält die Luft an. Plötzlich haben alle den Eindruck, die Sonne löse sich vom Himmel und stürze in Zickzacksprüngen auf sie zu. Das war das Interessante, nicht? Also ein zustürzender Sonne. Ich habe einmal einen sehr lieben Mitbruder gehabt, den Pater Dr. Clemens. Er war Atomphysiker und ist bei uns in Heiligenkreuz mit so circa 40 Jahren eingetreten und dann ein ganzes Studium gemacht, sehr schön und erfolgreich. Und am Schluss seiner Studiums, kurz vor der Diakon- und Priesterweihe, bekam er ein Melanom, also ein Hautkrebs, ein sehr aggressiver Hautkrebs. Und Pater Clemens ist mit mir zu meinem Bruder gefahren, der Hautarzt ist. Auch mein Vater war Hautarzt. Und mein Bruder hat das Melanom gesehen und hat ein Buch herausgeholt, medizinisches Buch, und hat aufgeschlagen, Melanom, und hat es ihm hingeschoben. Lesen Sie selbst, Sie sind ja bald Priester, was Sie haben. Und er liest durch, Melanom, sehr aggressiver Krebs und führt unweigerlich in einigen Monaten zum Tod. Dann hat er zu mir gesagt, Pater Bernhard, ich war doch in Monte Chiari und dort habe ich die Mutter Gottes selber gesehen und sie hat gesagt, ich soll Priester werden und da bin ich doch noch einen Gast gegangen. Was soll ich jetzt machen? Ich sage, komm, wir gehen zum Abt und melden alles und wir werden sehen, was geschieht. Wir gehen zum Abt und der Abt sagt, sofort machen wir jetzt die ewige Ordensprofess, das war am 15. August 1990, und dann am 20. August kannst du zum Diakon geweiht werden. Ich habe schon den Weihbischof Guggenberger von Regensburg bestellt, der wird das machen. Und so wurde er schon sehr gebrechlich dann, Krebs hat mal sehr aggressiv, am 15. August ewige Gelübde abgelegt, am 20. August zum Diakon geweiht. Und dann hat der Abt einen Brief an den Papst geschrieben, Johannes Paul II., über die Nunziatur geht das ganz schnell, den Nuntius. Unser Pater Clemens ist jetzt Zisterzienser, ewige Ordensgelübde, und er ist Diakon, er möchte gerne zum Priester geweiht werden. Rückantwort von Johannes Paul II., er soll sein Leben für die Kirche und für die momentane Bischofssynode aufopfern. Antwort, er opfert alles auf. Antwort, er kann sofort zum Priester geweiht werden. Am 5. September war die Priesterweihe in der Poliklinik in Wien durch Kardinal Gruhr. Wunderschön. Sitzend ist er geweiht worden, weil er konnte nicht mehr stehen. Messgewand drüber, war wunderschön. Und dann hat er noch seine Primiz gefeiert. Dann ist er wieder in die Poliklinik gekommen und dort hat dann das erzbischöfliche Ordinariat Wien die Beichtjurisdiktionsprüfung bei ihm abgenommen. Und der Herr Kanzler hat gesagt, darf ich es abnehmen? Ich sage, ja, aber Sie werden sehen, er wird Sie prüfen, weil ich kenne ihn. Und er ist rein, der Kanzler, und nachher ist er rausgekommen, nach einer Stunde hat gesagt, du hast recht, was man der alles gefragt hat. Und dann hat er im Bett liegend mit der violetten Stola viele Beichten gehört, dort in der Poliklinik. Auch von Ärzten, Operateuren, Primaren, ja. Die sind vor der Operation immer hinkommen, haben sich von ihm segnen lassen, damit alles gut geht. Herztransplantation und alles mögliche. War wunderbar. Hier und da hat er noch können eine Messe feiern, das haben wir dann immer so gemacht, dass wir ihn gehalten haben hinten, und so konnte er feiern. Und einmal habe ich mit ihm eine Messe feiern dürfen, bei den barmherzigen Schwestern, das war dann die letzte Station bei ihm in Kumpendorf. Und da waren wir im 8. Stock, also wo man ganz über die Dächer Wiens sieht. Ja. Und da hat er so die Hostie gehalten in der Hand, er konnte nicht mehr als so. Nicht? Und ich habe ihn hinten gehalten und auf einmal ist die Sonne aufgegangen über Wien, so wie in Fatima. Und immer so. Und hat ihn und seine Hostie so richtig aufgesogen. Nicht? Ich habe ja gehalten. Nicht? Und ich habe natürlich nichts gesagt. Aber wie die Messe vorbei ist, habe ich gesagt, Clemens, hast du das gesehen? So, freilich habe ich das gesehen. Siehst du, jetzt weißt du, es ist die Bestätigung, dass alles echt ist. Also ich habe selber so ein Wunder erlebt, muss ich sagen. Das ist ganz eigenartig. Also das, du kannst in die Sonne schauen, du kannst in die Sonne schauen, richtig schauen. Und das tut doch nicht weh im Auge. Ja? Und die Sonne bewegt sich und wie ein Sog zieht sie dich in dich hinein. Ne? Aber in dem Fall die Hostie, ist ja Gegenwart Christi, und den Priester und mich dazu. Richtig hineingezogen. Ne? Wenn ich von der Erde erhöht sein werde, werde ich alle an mich ziehen. Ne? Du wirst so richtig in Jesus hineingezogen. Benedikt der 16. sagt, bei der Heiligen Kommunion ist es nicht nur so, dass wir Jesus empfangen, sondern Jesus empfängt auch uns. Nicht? Er empfängt auch uns, er zieht uns in sich hinein, er absorbiert uns, nicht? Er nimmt uns in sich auf. Das ist bei diesem Sonnenwunder auch geschehen. Also im Zickzackkurs ist dann die Sonne auf die Einzelnen zugestürzt und hat sie aufgenommen. Gut, das nur, dass es wirklich Sonnenwunder gibt. Glaubt dem, der es erfahren hat, sagt der heilige Bernhard von Clairvaux. Credi experto. Glaubt dem Experten, glaubt dem, der es erlebt hat, der es erfahren hat. Der Seelenzustand der Einzelnen verrät sich in verschiedenen Ausrufen. Es ist klar, dass die Leute, diese 70.000 Leute, plötzlich aufgeschrien haben, Herr, verzeih mir meine Sünden. Ne? Sehr klar. Und der andere hat wahrscheinlich noch mehr gesagt. Meine Ehebrüche oder was. Ne? Und die Frau hat ihm dann hoffentlich verziehen daneben. Nicht? Ja? Oder umgekehrt. Also der Seelenzustand der Einzelnen hat sich in verschiedenen Ausrufen verraten. Laute Schreie haben die Menschen ausgestoßen, aber im Schreien um Erbarmen Gottes. Allen Herzen entstieg ein lauter Schrei, so wird das geschildert. Und der Seelenzustand wurde offenbar. Ein Wunder, rufen die einen. Ich glaube an Gott, schrien die anderen. Die einen bekannten sich zu Gott, die anderen schrien ein Wunder. Und manche haben laut ihre Sünden bekannt und gebeichtet, oder sagt wie? Manche gestehen laut ihre Sünde. Mehrere Zeugen sagten, sie hätten keine Angst gehabt, sondern Freude empfunden. Ja, so wie ich bei dieser Messe. Es war wirklich wunderbar. Nicht? Bei der Wandlung, er hebt die Hose, ich bin gehalten. Nicht? Im Bett war das, nicht? Anders konnte er nicht mehr. Von hinten so gehalten, er nimmt die Hose und auf einmal die Sonne. Nicht? Also man hat keine Angst, sondern Freude empfunden. Das ganze Volk ist trotz des aufgeweichten, schlammigen Bodens in die Knie gesunken. Ui! Das müsste man öfters erzählen in den Kirchen, nicht? Wo keine Kniebänke mehr sind. Auf einmal haben die Leute knien können, nicht? Sie müssen immer wissen, Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Hat ein wunderbares Buch über die Liturgie, der Geist der Liturgie geschrieben. Das ist mein Unterrichtsmaterial für die Studenten, nicht? Wunderbares Buch, Geisterliturgie, Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Und da bringt er eine Stelle über das Knien. Und da sagt er, in den Apophthegmata Patrum, das sind die Schriften der Wüstenväter in Ägypten, da gibt es den Abt Paphnutius. Unsere Novizen haben immer Angst, dass sie einmal so heißen werden. Paphnutius. Möge dir erspart bleiben. Ja. Also der Mönchsvater Paphnutius betet und es erscheint ihm der Teufel in zotteliger Gestalt. Schreckliches Gesicht. Und er schaut den Teufel von oben bis unten an, der ihn da in Versuchung führt. Und auf einmal entdeckt er, dass dort, wo die Knie sind, nur zwei schwarze Löcher sind. Und dann erklärt ihm der Teufel, ich habe keine Knie, niederknien tue ich nicht. Der Teufel hat keine Knie, wir haben Knie, also knien wir uns nieder, solange wir es noch können. Interessant, oder? Steht alles bei Ratzinger. Naja, also, Sie können drüber nachdenken. Jedenfalls damals beim Sonnenwund am 13. Oktober 1917 sind alle in die Knie gesunken, in den Schlamm, beteten, ja, und weinten in Zerknirschung und Reue. Das ist das Interessante, ja. Das demütige, zerknirschte, reumütige Herz wird Gott nicht verschmähen. Also in Zerknirschung und Reue weinten sie. Sie sehen, es wird nichts anderes hervorgerufen als Reue, Umkehr, Buße. Hierauf erheben sich alle und in einem gewaltigen Chor des Credo gesungen. Auf einmal wird Credo in unum Deum, ja? Cuius regni non erit finis, seines Reiches wird kein Ende sein. Die seelische Erschütterung war unbeschreiblich. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, sein empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, von den Toten aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Maria sprach sie, ich bin eine Magd des Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Das Wort ist Fleisch geworden. Gegrüßet seist du, Maria, von dir. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Bitte für uns, Heilige Gottesmutter. Lasset uns beten. Der Herr sei mit euch. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescherst. Zum Gastmahl des ewigen Lebens geleite euch Jesus Christus, der König der kommenden Herrlichkeit. Herr, segne alle Gaben, die wir von deiner gütigen Hand empfangen werden, durch Christus, unseren Herrn.